Decode the Bus.
Es ist unglaublich, was man alles über jemanden lernen kann beim gemeinsamen Kochen. Eine meiner wichtigsten Philosophien ist sowieso Test Fast, Fail Fast, Adjust Fast. Food Waste ist in der ganzen Food-Industrie ein riesen Thema und es ist auch ein riesen Drama. Du, ich bin wirklich völlig out of my comfort zone.
Decode the Bus. Willkommen bei Decode the Bus. Heute wieder mal im Podcast. Fell bringt das Essen ins Office. Wir kommen mit dem Studio zu deinem Office. Darum, bei uns ist heute Anna Grassler. Sie ist Co-CEO bei Fell. Die Mitarbeiterkantine kompakt formatiert in einem Kühlschrank im Office. Ich will heute herausfinden, wie man eine so eine innovative Firma erfolgreich führt, was die Kultur von Fell ausmacht und was die Vision für die Zukunft ist für Fell. Anna, danke, bist du zu uns gekommen.
Danke, Fabio, für die Einladung in den Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das entdecken
dürfen. Anna, wann bist du das letzte Mal auswärts zu Mittagessen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt sehr, sehr selten vor. Effektiv war es aber gerade heute Mittag. Wir hatten nämlich das Strategy Committee und wir haben uns ein bisschen verredet und sind spät an unseren Fell im Büro gekommen, wo das Team dann schon plus minus leer gegessen hat. Darum sind wir aber in Stacey.
Du bist jetzt seit Anfang Jahr CEO, respektive Co-CEO von Fell. Was ist das wichtigste Learning aus dieser Zeit für dich?
Ich bin jetzt schon seit 6 Jahren bei Fell mit dabei. Ich durfte wirklich mit der Firma mitwachsen. Und das grösste Learning für mich, ich bin es nach wie vor ein bisschen am Lernen, ist, ich war von Anfang an ein sehr enges Team mit unserem Gründer, mit dem Emanuel, der heute eben auch mein Co-CEO ist. Und in den ersten paar Jahren habe ich ihn sehr stark auch vertreten. Das heisst, in schwierigen Situationen, wo er gerade nicht vor Ort war und ich musste eine Entscheidung treffen, ist in meinem Kopf immer das Spiel abgegangen, okay, was würde jetzt der Emanuel machen? Und das habe ich auch erst anfangs von diesem Jahr gemerkt, braucht ein bisschen ein Umdenken, weil ich muss nicht mehr überlegen, was würde Emanuel machen, sondern ich kann viel mehr anfangen zu denken, hey, was würde eigentlich die Anna machen? Mhm. Und das ist vielleicht ein Challenge für mich, aber sehr, sehr ein positiver, wo ich daran auch sehr kann wachsen kann und ja, noch viel mehr meine eigenen Ideen oder auch Ideal in die Firma reinbringen kann.
Also es fühlt sich gut an?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es fühlt sich gut an und gleichzeitig es ist mehr Verantwortung, entsprechend mehr Risiko, es braucht mehr Mut. Aber ich bin immer zu haben für einen guten Challenge.
Du bist eine Mutige in dem Fall.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen.
Was ist Fell?
Fell hilft Schweizer Arbeitgebenden dabei, bessere GastgeberInnen für das Team zu sein. Das bedeutet, wir haben vor etwa 8 Jahren gestartet mit Fell, am Anfang mit dem Ziel, einfach so richtig, richtig feines Essen in die Schweizer Büros zu bringen. Und wir haben über die Jahre hinweg dann gemerkt, Fell ist viel mehr als einfach nur gutes Essen. Das Essen automatisch ist mit vielen Emotionen verbunden. Es geht darum, dass man positive Gefühle entwickelt, dass man Frustrationen vor Ort aus dem Weg nehmen kann. Wir wollen einen schöneren, einfacheren Alltag für die Schweizer Mitarbeitenden kreieren. Und so haben wir wirklich mit der Zeit gemerkt, es geht eben nicht nur um Food, sondern es geht sehr viel um Hospitality. Mhm. Und so ist auch unser ganzer Ansatz. Wir sind ja ein Service, ein Dienstleister für unsere Kundinnen und sehr, sehr human-centric auch. Also wir haben die Hälfte von unserem Team von 120 Leuten ist an der Front. Das ist Customer Success und Customer Happiness. Und wir sind sehr viel in Interaktion mit den Leuten. Wir überraschen sie auch mit sehr vielen physischen Interaktionen. Also ob es jetzt eine kleine Degustation vor Ort ist, das Morgenessen oder ob es auch so kleine Love Letters mit Schoki sind, die wir physisch verschicken. Wir versuchen, den Hospitality-Gedanken immer an vorderster Front zu haben. Mhm.
Du hast das Stichwort schon selber genannt, Human. Wenn ich mit Menschen im Vorfeld von dem Gespräch geredet habe, und das sind Menschen, die etwas über Fell wissen, habe ich immer mal wieder gehört, Wer ist so ein bisschen der Silicon Valley Groove, busy und gute Stimmung? Wie bringt man das an?
Meinst du es bei uns im Office vor Ort oder was wir in andere Firmen reinbringen?
Bei euch im Office vor Ort.
Du, wir... Also das Ziel von Fefel ist, dass wir wollen, Firmen dabei unterstützen, bessere Gastgeberinnen fürs Team zu sein. Und wir leben sehr stark daran, dass alles, was wir wollen, gegen aussen tragen, müssen wir zuerst gegen innen leben. Das heisst, bei uns kommt effektiv nicht der Kunde an erster Stelle, sondern das Team steht immer an erster Stelle. Das heisst, wir machen extrem viel, um eine starke Kultur bei Fefel zu leben, tagtäglich. Wir investieren sehr viel in die Zufriedenheit von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das ist ein grosser Erfolgsfaktor von Fefel schlussendlich auch. Wir haben zum Beispiel jeden Monat startet zwischen 5 und 10 neue Leute bei uns im Team. Und in den ersten 2 Wochen haben wir extrem viele Intro-Sessions, wo wir sie über How We Work informieren, Value-Session haben wir. Wir haben Campus Day, wo sie alle Teams kennenlernen und einfach viel und natürlich auch das Gavetti-Universum von A bis Z kennenlernen. Gerade gestern hatte ich wieder Value-Session gehabt. Das ist die Session, wo immer ich unbedingt selber mache, jeden Monat mit den neuen Fefelians. Und dort reden wir eine Stunde lang darüber, was die Werte hinter Fefel sind. Es ist mir extrem wichtig, dass ich die allen mit auf den Weg geben kann. Und das Schöne ist eigentlich, das Weitergeben von den Werten oder auch von der Kultur von Fefel startet nicht erst dann, wenn die Leute bei uns effektiv anfangen, sondern es ist ab dem ersten Rekrutierungsschritt ist es schon sehr spürbar. Es kommt schon über, wie wir als Firma funktionieren. Und ich glaube, die Leute schätzen es extrem und adaptieren es dann auch sehr, sehr, sehr schnell.
Mhm. Auch das, was ich mit Menschen geredet habe im Vorfeld, war das Thema gewesen, die Rekrutierung, die ihr habt.
Ja.
Die ist, glaube ich, speziell. Kannst du etwas dazu sagen?
Mhm. Ja, das ist noch lustig. Wir werden immer mehr angefragt zu unserem Rekrutierungsprozess. Ich bin ja immer mehr so in Konferenzen und tun unsere Art vom Rekrutieren vorstellen. Das ist gerade das Lala Kombucha, gewesen, was man da im Hintergrund gehört hat.
Hey, wir sind da mit einem Hospitality-Spezialist im Bus drin. Das heisst, ich muss jetzt da
unbedingt
etwas geniessen dazu.
Es kommt von einem ganz kleinen Getränkeproduzenten in Lausanne. Und die haben wirklich das beste Kombucha-Schweizer,
wow,
meiner Meinung nach, geniessen. Also zu unserem Recruiting-Prozess. Der Rekrutierungsprozess startet für fast alle Positionen mit einer Videobewerbung. Das heisst, wir akzeptieren in der Regel kein Bewerbungsschreiben, sondern wir wollen, dass sich die Leute via Video innerhalb von etwa wirklich einer Minute kurz und bündig vorstellen. Erstens hilft es uns, so schon so eine natürliche Vorselektion zu kreieren, weil ehrlich gesagt tun sich nur die Leute via Video bewerben, die wirklich Interesse am Job haben. Und zweitens hilft es uns, einfach schon das erste Gefühl für die Person können zu entwickeln. Und es ist einfach zum Teil auch spannend zu schauen, wie sie sich inszenieren. Eben, was haben sie, für was für einen Dresscode können sie sich entscheiden. Man merkt direkt, haben sie sich schon mit Fefel befasst oder nicht. Viele nehmen natürlich sich selber in der Küche auf, oder kreativ, wo sie gerade etwas am Kochen oder am Zusammenstellen sind. Und so hast du wirklich schon erst ein recht gutes Gefühl dafür, wie die Person sich vielleicht auch im Team würde integrieren in Zukunft. Danach gibt es ein erstes Speeddate, wie wir das nennen. Das ist sehr, sehr ein kurzes Interview. Auch dort geht es wirklich einfach darum, dass quasi der Line Manager den neuen potenziellen Kandidatin kennenlernen kann und vor allem Fokus auf Motivation und so ein bisschen Teamfit zu setzen. Mhm. Und wenn wir dann das Gefühl haben, ja, doch, es könnte eine spannende Ergänzung sein für uns, gibt es ein Taskwork, ist natürlich je nach Team ganz individuell. Also erst dort werden die Skills wirklich getestet. Und ich sage jetzt, wenn man sich für das Sales-Team bewerben, dann muss man uns den Fefel einmal pitchen, kommt zu unserem Büro, sitzen ein paar Leute am Tisch, hören zu, stellen sehr kritische Fragen und wir schauen natürlich, ob dann der Fefel ankommt oder nicht. Mhm. Und wenn das sowohl natürlich dem Kandidaten, der Kandidatin Spass gemacht hat und sie sich auch wohlgefühlt hat in dieser Rollenspielenart und mir finden, hat sich gut geschlafen, dann geht es in den Final Stage, das ist Experience Day. Das ist eigentlich der spannendste Schritt. Und das ist so wie ein Schnuppertag, kann man das vielleicht auch nennen. Und dort kommt eine potenzielle Kandidatin zu unserem Büro, verbringt fast einen ganzen Tag mit dem Team, hat ganz viele individuelle Interviews oder einfach so Kennenlerngespräche, muss sich, das ist das Highlight des Tages, in der Küche beweisen. Wir kochen fast jeden Tag bei Felfe gemeinsam. Man muss sicher alle zwei, drei Monate einen Tag in der Küche verbringen und den Rest vom Team verwöhnen. Und es ist unglaublich, was man alles über jemanden lernen kann beim gemeinsamen Kochen. Mhm. Also, kann jemand reden und schneiden gleichzeitig? Oder ist jemand nicht so Multitasking talentiert? Du siehst, wie jemand mitdenkt. Du siehst, ob jemand die Arbeit sieht. Tut jemand nur die schönen, lässigen Sachen machen oder kann jemand auch schnell etwas abwaschen und das sogar noch proaktiv? Wie tut sich jemand im Team integrieren? etc. Also ich finde, im gemeinsamen Kochen lernst du Personen innerhalb von einer Viertelstunde so gut kennen.
Könnt ihr eigentlich nur kochen zusammen?
Ehrlich gesagt, ich finde schon, ja. Spannend. Absolut. Und dann ist natürlich auch das gemeinsame Mittagessen sehr wichtig. Und ja, im Anschluss von diesem Tag gibt es unsere Gladiator Round. Und dort sind eigentlich alle Leute, die die Kandidatin kennengelernt haben während dem Experience Day, kommen zusammen, geben ihre Meinung ab und es ist schon so ein bisschen Thumbs Up, Thumbs Down ein Prinzip und recht demokratisch auch. Mhm. Etwas, was mir immer wichtig ist, ist, dass über alle Hierarchien hinweg neue potenzielle Fellfellins kennenlernen. Immer auch wir Trainees integrieren. Und ich finde, auch das ist zum Teil fast das Aussagekräftigste. Mhm. Wie tut ein neuer potenzieller Senior Accountant den Trainee behandeln in einem Interview? Stellt er auch Fragen? Gibt es auch so einen interessanten Austausch? Oder merkt man so ein bisschen, dass er denkt, ja, also wieso muss ich jetzt mit dir noch reden? Du bist 20 und bist ja eh nur ein paar Monate da. Man kann sehr viel über die Leute so lernen.
Hast du den Prozess reingebracht?
Ich habe den Prozess sicher mitentwickelt. Mhm. Also ich bin jetzt seit über 6 Jahren bei Fellfell und der Prozess ist wahrscheinlich jetzt etwa 5-jährig. Oder ist sich auch immer wieder am Weiterentwickeln.
Du hast vorher schon gesagt, was einer der Schlüsselerfolgsfaktoren ist. Das sind Menschen. Da haben wir jetzt schon ein bisschen darüber geredet. Was haben wir sonst für Key Success Factors?
Ich glaube, unser Success Factor liegt sehr stark in unserer Execution. Weißt, Fellfell ist jetzt nicht eine riesige Innovation. Also ich muss es anders sagen. Fellfell ist nicht eine crazy neue Idee. Ich meine, so simpel gesagt, es ist einfach wirklich feines Essen in einem Kühlschrank und der Kühlschrank steht im Büro. Aber die Innovation steckt wirklich in der Umsetzung. Also wir sind 120 Leute und so eine unglaubliche Bandbreite an Teams, die hinter Fellfell stehen. Also zum einen durch die Food Scouts, die effektiv die frischen Menüs entwickeln, Rezepturen kreieren, immer wieder Wochenmenüs zusammenstellen. Auf der anderen Seite haben wir 16 Softwareentwickler und Data Scientists, die unsere ganzen internen Systeme programmieren und weiterentwickeln und Datengrundlage schaffen. Dann haben wir 5 Mathematiker, die auf Tagesbasis für alle Kunden individuell berechnen, wer welche Gerichte in welcher Quantität wieder nachgefüllt bekommen im Kühlschrank. Dann habe ich es vorhin schon gesagt, die Hälfte des Teams ist an der Front, also wirklich im Kundenkontakt, entweder mit unseren Firmenkunden oder natürlich auch mit den Mitarbeitenden von den Firmenkunden vor Ort. Und dann ist noch die ganze Logistik. Also wir haben ein riesen Kühllager bei uns, wo die frischen Gerichte auf Tagesbasis angeliefert werden. Wir können Zehntausende von Produkten auf Tagesbasis kommissionieren, damit eben während der Nacht die Kühlschränke wieder aufgebaut werden können. Das ist recht ein sehr ein diverses Team. Es braucht sehr viel, um den Fellfell-Service in dieser Qualität aufrechterhalten. Und ich glaube, es ist wirklich die Execution, die wir recht gut im Griff haben.
Wirklich so ein Bienenschwarm, der wuselt und gut koordiniert muss sein. Und jeder muss wissen, was er macht.
Genau.
Und eben die Werte gut verstehen. Oder?
Ja. Und so ist unsere Organisation aufgestellt. Also wir haben 12 Teams und die 12 Teams werden geführt von 12 Teamleads. Und ich leiten die 12 Teamleads direkt. Das heisst, es ist eine sehr flache Hierarchie und das Ziel ist, dass wir wirklich ein absolutes High-Performing-Team zusammenstellen können, wo die 12 Teamleads eben genau den Bienenschwarm koordinieren und eigentlich untereinander sehr gut vernetzt sind, sehr viel kommunizieren und sehr lösungsorientiert arbeiten.
Ja, reden wir doch gerade über quasi deinen Werdegang. Du hast ja vor einigen Jahren mal Glambox gegründet und hast auch einen Exit gemacht, hast verkauft an Tamedia, heute TX Group. Heute bist du CEO in einer Firma, die in kurzer Zeit wie so einen kleinen Hype-Status erlangt hat. Du hast dich von den Piken aufgeschafft in dieser Firma. Du bist eine High-Performerin.
Ey, jetzt hast du alles schon gesagt.
Ja, das ist das, was ich natürlich schon, wo man schon über dich weiss.
Ja, was willst du noch wissen?
Ja, ich will wissen, wie wird man zu dem? Wie macht man einen Exit mit so jung und dann als nächstes gehst du in eine Firma und schaffst dich so auf? Das ist eigentlich das, was mich interessiert.
Okay, gut. Du. Also, ich glaube, ursprünglich angetrieben für die Gründung von Glambox bin ich gewesen, weil ich so sehr eine grosse Passion für Kosmetik hatte. Vor allem hatte. Und ich glaube schon, ich bin einfach vom Charakter her eher unternehmerisch unterwegs als corporate. Und entsprechend haben wir damals noch während meinem Masterstudium zusammen mit zwei Freunden entschieden, hey, komm, das Glambox-Konzept, das ziehen wir jetzt auf in der Schweiz. Und es war eine unglaublich wertvolle Erfahrung gewesen. Ich konnte meine Passion für die Produkte oder für die Industrie ausleben und habe eben genau gesehen, wie ist es, etwas von Grund auf aufzubauen und halt selber extrem viel Verantwortung und Freiheit zu haben. Und dann war es spannend gewesen. Im zweiten Jahr von Glambox habe ich noch ein Praktikum gemacht bei L'Oréal im Hauptsitz in Paris. Das war mein grösster Traum ever gewesen.
Das verbindet uns.
Ah, du bist auch bei L'Oréal gewesen?
Ja.
Nein.
Ja.
In Genf oder
in
Paris? Okay. Ich habe ja damals auch mein Studium ausgewählt danach, weil ich gedacht habe, okay, ich will in die Kosmetikindustrie, dann macht die Wirtschaft Sinn. Ich habe meinen sehr mutigen Austausch von St. Gallen bis auf Lausanne dementsprechend ausgewählt, weil ich gedacht habe, ich muss auch Französisch lernen, wenn ich jemals in Paris für L'Oréal oder für eine andere grosse Kosmetikmarke will arbeiten. Ja, und der Traum von L'Oréal, der ist so präsent gewesen, dass ich trotz quasi im eigenen Unternehmen mir gesagt habe, hey, ich muss es einfach mal gesehen haben. Und dann bin ich also den Tag durch eine Praktikantin bei L'Oréal gewesen und in der Nacht Gründerin und CEO von Glambox. Und der Kontrast hat mir dann extrem gut aufgezeigt, dass Corporate-Welt wirklich nicht meine Welt ist. Und dass ich unbedingt in einer kleinen Struktur arbeiten will, Freiheiten brauche, Effizienz brauche vor allem. Und ja, ich bin so ein sehr pragmatisch lösungsorientierter Macherin-Typ. Und ja, den finde ich nur in ganz kleinen Strukturen. Ja, du, und dann ist ehrlich gesagt der Traum von L'Oréal ein bisschen geplatzt. Ich habe dann irgendwie nach dem halben Jahr gemerkt, dass für mich Kosmetik jetzt doch nicht so sinnstiftend ist und bin danach irgendwie so ein bisschen automatisch in Food reingerutscht. Zuerst geholfen.
Also, aber Glambox hast du dann...
Ja, und Glambox haben wir dann... Für Glambox war es einfach wie noch ein bisschen zu früh gewesen, um mich langfristig in das Unternehmen reinzubegeben. Ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, andere Erfahrungen zu machen. Das war jetzt vielleicht auch nicht das allerlukrativste Businessmodell gewesen, wo es sich jetzt wirklich gelohnt hätte, alles da drin reinzugeben. Haben wir es nach zwei Jahren können verkaufen. Schön gewesen, dass wir quasi auch unsere ganze Kundenbasis noch können weitergeben können. Und nachher bin ich in Food reingerutscht, zuerst geholfen, eine Salat- und Superrestaurantkette in der Schweiz aufzubauen. Und dann haben wir unter anderem für Fellfell produziert, feine Birchenmüsli. Und so habe ich dann auch den Emanuel, also den Gründer von Fellfell, kennengelernt. Und dann irgendwann ist die Frage aufgekommen, hey, soll ich nicht lieber das Team von Fellfell joinen. Und es war sehr ein lässiger Moment, wo ich dazugestossen bin. Und zwar war es wirklich der Moment, wo das Produkt parat war, um es auf den Markt rauszutragen. Und das war dann auch meine erste grosse Aufgabe. Und damals waren wir 10 Leute. Ich habe als erstes das Corporate Partnerships Team für sie aufgebaut. Das heisst wirklich den Verkauf definiert. Und haben ganz viele Leute können nach und nach anstellen und das Team aufbauen. Und du über die Jahre hinweg ist halt einfach ein Team nach dem anderen in meine Verantwortlichkeit gerutscht. Bis schlussendlich wir gefunden haben, hey, es ist vielleicht auch meine Stärke, liegt sicher wirklich im Operativen, im Daily Business, im Management der Leute. Dass wir ja, im Wachstum natürlich, Verkauf, Kundenbindung, dass ich quasi die Verantwortung komplett zu mir übernehme. Und dass ich den Emanuel, der wirklich ein unglaublicher Visionär ist, denkt so schnell, das gibt es gar nicht, dass er sich noch viel mehr dann wirklich kann auf die strategisch langfristige Ausrichtung von Felfen kümmern. Wow, jetzt habe ich mega viel gesagt.
Ist sehr, sehr spannend. Und jetzt, wie viele Leute sind ihr jetzt?
Ja, eben, jetzt sind wir 120. Mhm. Und vor 6 Jahren waren wir 10. Mhm.
Doch ein rechtes Wachstum, das wir angelegt haben. Und ich habe bei mir im Cast oft Menschen, die für grössere oder grosse Corporates oder grosse Verbände arbeiten. Was mir bei euch auffällt, ist, ihr seid sehr public und offen in der Kommunikation. Man findet auf allen euren Channels viel und breit gestreute Information. Das wirkt auf mich modern. Kannst du etwas zu eurer Kommunikationsstrategie sagen?
Du, ich glaube, es hat ja viel damit zu tun, dass bei uns die Mitarbeiter halt an erster Stelle stehen. Und wir wollen ja, weißt, was ist das Ziel von Felfel? Das Ziel von Felfel ist es, dass wenn du als Firma dich für Felfel entscheidest, dass du einen Ort schaffst, wo die Leute zusammenkommen können, wo sie sich austauschen können. Du willst ihnen die Sorge wegnehmen, von, dass sie am Morgen um 10 Uhr anfangen zu diskutieren, wer geht heute, wo geht das Mittagessen, man verliert sich über den Mittag. Was ich auch immer ganz schlimm finde, ist, wenn irgendwie jemand noch mega konzentriert ein E-Mail am Schreiben ist und um 12:30 sitzt man plötzlich alleine im ganzen Büro. Weil niemand hat gefragt, ob man auch noch mitkommen will. Mhm. Mit viel kann man genau das umgehen, weil es die Leute zusammenbringen soll. Und ich denke, das Ziel von uns ist es, dass wir genau das Gefühl vom Gemeinsamen und die Gefühle von Freude in den Arbeitsalltag reinbringen können, auch über unsere Kommunikationskanäle kommunizieren. Also eben, es ist sehr viel Humor immer mit dabei, es ist sehr human, es ist sehr nahbar. Und ja, so glauben wir, sollte der Arbeitsalltag einfach aussehen. Idealerweise, ja.
Ja, sie haben ja zum Beispiel auch wie so eine eigene Sitcom. Also habe ich gesehen, auf YouTube, haben wie so eine Mini-Sitcom eigentlich. Oder? Was kannst du dazu sagen?
The Working Days.
Ja.
Ja, das ist unser allerneuestes Experiment. Also wir haben natürlich bei Felfel auch sehr viele kreative Leute. Nicht nur im Marketing-Team, sondern eben auch im Customer Happiness Team, Customer Success etc. Und so kommen halt irgendwie konstant wieder neue Ideen auf, wo wir, und wir sind, also mein Lieblings, also eine von meinen wichtigsten Philosophien ist sowieso Test fast, Fail fast, Adjust fast. Über die Sitcom, die du ansprichst, sie gehen die Meinungen gerade auch intern recht auseinander. Die einen finden es mega lustig. Es ist nämlich auch eine Miniserie, die haben wir ganz klar kreiert für die Romandie. Und in der Romandie herrscht schon ganz ein anderer Humor als in der Deutschschweiz. Das heisst, die Deutschschweizer finden so ein bisschen, was haben wir jetzt da gemacht? Ich bin so ein bisschen in beiden Welten, fühle ich mich zuhause. Ich finde es persönlich echt lustig. Aber auch das, vielleicht war es ein Fail-Fast gewesen, wir sind uns noch nicht ganz einig. Aber viele so Kommunikationsideen kommen wirklich einfach spontan auf. Zum Beispiel nach und vor eines meiner Lieblingsvideos ist, wie man das Münchi richtig isst. Das Münchi, das ist ein Schokikuss, wo wir letzte neu für Felfel entwickelt haben mit einem ganz lässigen Partner aus Bern. Und wo wir dann angefangen haben, im Fellfeld zu haben, bin ich mal durchs Büro gelaufen und habe irgendwie ein, zwei Leute gesehen, das Münchi essen. Und es ist immer eine rechte Sauerei, weil irgendwie das, die weisse Füllung landet schon ein bisschen überall im Gesicht. Mhm. Und nachher hatte ich gerade ein Meeting mit der Michelle, sie kreiert sehr viel von unserem Content. Und dann haben wir gefunden, hey, weißt du, es wäre so lustig, wenn wir mal ein How-to-eat-a-Münchi-Video machen würden. Und das ist nachher wirklich innerhalb von einer halben Stunde haben wir das produziert gehabt. Und das sind halt so ein bisschen die ad-hoc spontane Content-Ideen, die dann zum Teil einfach am allerbesten ankommen. Das müsst ihr unbedingt schauen.
Wie macht ihr dann sonst Marketing?
Du, los. Ich persönlich glaube halt sehr stark, das Zentrum von gutem Marketing ist einfach ein verdammt gutes Produkt. Mhm. Das heisst, wir investieren vor allem einfach in Fellfell selber. Also, dass die Menüs fantastisch sind, dass wir immer wieder neue, spannende Partnerköche finden und mit ihnen zusammenarbeiten können, dass man jede Woche Neuheiten entdecken kann, dass einfach die Qualität der Menüs selber konstant, sogar immer noch besser wird. Und das Gleiche ist auf der Seite Service. Ich meine, unser Customer Happiness Team sind die, die sich um die ganzen Endkunden und Kundinnen in der Schweiz kümmern. Das sind 20 Leute, und die machen halt nicht Customer Support, die machen Customer Happiness. Ja. Und das ist wirklich einfach Next Level. Ja. Also wir haben so eine Reaktionszeit auf E-Mails von maximal 15 Minuten. Und was Schöne am Fehler ist, es geht um Food, aber es ist ein sehr digitales Produkt. Das heisst, mit einem Klick kann man unter Umständen die Suppe zurückerstatten, falls du gefunden hast, also ist jetzt wirklich viel salzig für meinen Geschmack. Und ich kann dann auf dem zweiten Klick kann ich dann noch einen Brownie gut schreiben, den du dir am Fehler kannst holen. Das Ziel ist wirklich, dass wir mit einer sehr humanen Interaktion die Leute und unsere Kunden und Kundinnen sehr glücklich machen können. Und jetzt habe ich von lauter Rede die Frage vergessen, die du überhaupt gestellt hast. Ah, was Marketing ist für uns.
Genau.
Ja, voilà, einfach ein richtig gutes Produkt.
Du hast sie beantwortet. Dann reden wir doch jetzt noch ein bisschen mehr über das Produkt, dass das auch die Zuhörer noch ein bisschen besser verstehen, wie Fellfell quasi den Food kuratiert, wo dann in diesen Kühlschränken drin steht, wie produziert man so ein Produkt, mit was für Köche, ihr nennt sie auch Food Scouts, schafft man da zusammen, einfach so ein bisschen, dass die Menschen da draussen verstehen, wie das alles entsteht, was dann schlussendlich dort im Kühlschrank drin steht.
Du, von Anfang an, seit der Gründung von Fellfell, ist für uns klar gewesen, dass wir nicht wie eine Kantine sein wollen, die eine grosse Küche ist, die sowohl irgendwie das Kackens und Hörni als auch die Lachs-Pokeball kochen. Wir wollen im Fellfell ganz viele verschiedene Lieblingsrestaurants vereinen. Das heisst, das Ziel ist, dass wir jede Woche mit ganz vielen verschiedenen Partnerköchen zusammenarbeiten, die natürlich auch sehr spezialisiert sind. Das heisst, Tenz macht natürlich nur tibetische Momos für uns. Nagomi macht nur japanische Spezialitäten. Der Giovanni, der macht nur süditalienische Gerichte etc. Und das heisst, bei uns intern haben wir ein Team von Food Scouts. Das ist ein ganz lässiges Team natürlich. Das sind die, die zum einen wirklich so Trend Scouts sind, sind Köche, sind natürlich Lebensmitteltechnologen, die auch für die ganze Food Safety verantwortlich sind. Und sie sind die, die immer wieder neue Partnerköche suchen, onboarden, mit ihnen gemeinsam die neuen Rezepte entwickeln und eben dafür sorgen, dass, wenn du am Morgen an Fellfell anlaufst, du jede Woche wieder etwa 25 neue Produkte kannst entdecken. Mm. Und die Varietät ist so gross, du kannst wirklich jeden Tag im Jahr etwas anderes zum Mittag essen, wenn du dann Fellfell bei dir im Büro hast.
Also ist wirklich alles aus der Schweiz für die Schweiz?
Absolut, ja. Es wird alles von richtigen Köchen, von Hand, mit natürlichen und frischen, sehr saisonalen, lokalen Zutaten zubereitet auf Tagesbasis.
Und im Ausland sind wir nicht tätig?
Nein.
Mhm. Und wie sieht es so ein bisschen finanziell aus? Geht es euch gut? Sind ihr selber finanziert? Venture Capital? Ihr seid 120 Leute? Kostet das ein bisschen etwas?
Hey, da bin ich auch und Emanuel sehr dankbar. Wir haben keine VC-Backups, sondern wir sind wirklich nur privat finanziert. Also durch verschiedene private Investoren und diese 1-2 Family Businesses, die uns unterstützen. Und das Schöne ist, viel ist auch nach wie vor zu einem grossen Teil im Besitz von Emanuel und natürlich seiner Frau Daniela. Und entsprechend sind einfach unsere Entscheidungswege so kurz. Ja. Und ja, wir sind sehr unabhängig als Firma.
Gibt es ein Menü, das überhaupt nicht funktioniert hat im Kühlschrank?
Du, bevor es ein Menü wirklich in die Fehlfälle in der ganzen Schweiz schafft, ist es relativ ein langer Prozess. Also nur schon bevor wir ein Rezept finalisiert haben, läuft es sicher 3-mal durch unser Food Scouts-Team durch, weil wir natürlich Rezepturen wirklich optimieren, zusammen mit den Partnerküchen. Es braucht noch mehr Parmesan, noch mehr Salz, zu al dente etc. Und danach tun wir neue Kreationen in einem kleinen Pool von etwa 25 Testfällen testen. Die Testkunden wissen übrigens nicht, dass sie Testkunden sind. Okay. Und das heisst, wir sehen dort dann in einem recht kleinen Bereich, wie gut, dass es jetzt eine neue Kreation ankommt. Und dann gibt es natürlich immer ein paar Menüs, wo man dann dort merkt, okay, ist jetzt doch ein bisschen zu avantgarde gewesen, vielleicht das Menü, oder ja, irgendwie doch zu ausgefallen, oder vielleicht manchmal kann es auch ein visueller Aspekt sein, dass es irgendwie einfach nicht so aussieht, wie sich der Kunde vielleicht vorstellt. Mhm. Und erst wenn es ein Menü durch die Testkunden geschafft hat, dann tun wir es ausrollen. Also der blaue Chia-Pudding ist zum Beispiel etwas, das ist nicht so gut.
Der blaue Chia-Pudding? Ja.
Das ist natürlich
das klassische... Das
ist das klassische Trend-Produkt, oder? Ja. Wo aber schlussendlich wirklich nur die wenigsten Leute auch wirklich lässig finden.
Okay, also bei uns im Office würde es sicher jemand sehr cool finden, der die ganze Zeit Chia-Puddings isst. Mhm. Stichwort Nachhaltigkeit müssen wir natürlich ansprechen. Vor ein paar Wochen ist in 20 Minuten ein Bild veröffentlicht worden mit einem Berg von Food Waste, von Fellfell. Was kann man da dazu sagen? Ist das ein Thema bei euch, Food Waste, oder weniger? Also passiert es oder passiert es nicht?
Hey, ich meine, klar ist Food Waste ein riesen Thema. Food Waste ist ein ganze Food-Industrie ein riesen Thema und es ist auch ein riesen Drama. Ich kann dir kurz erklären, wie es bei uns, oder was bei uns abläuft. Oder? Ich meine, erstens, ich glaube, ein grosser Vorteil von Fehlfällen ist es, dass bei uns ist ja alles datenbasiert. Das heisst, wir haben so einen riesigen Berg von Konsumdaten bei uns im Hintergrund, der unseren Mathematikern natürlich erlaubt, mit Hilfe der Algorithmen wirklich auf Tagesbasis die Füllmengen so gut wie möglich zu optimieren für jeden einzelnen Kühlschrank in der Schweiz. Also wird jeder individuell bestückt. Und nachher ist es so, wir wollen ganz klar ultrafrische Menüs anbieten. Und die sind halt etwa 3 Tage haltbar. Also so wie wenn du etwas kochst, aus dem Tupperware im Kühlschrank maximal 3 Tage. Das ist noch eine gute Faustregel. Und wir können den Food Waste jetzt wirklich im Vergleich zu sonst, zu Restaurant oder zu einer Kantine, zu der Food-Industrie extrem gut optimieren, weil wir auf Tagesbasis füllen. Das heisst, wir können jeden Tag sehr gut reagieren und genau das nachfüllen, was quasi gegessen worden ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nach diesen 3 Tagen Gnocchi vom Giovanni, wo wir am Montag reingefüllt haben, immer noch dort sind, ist relativ tief. Das heisst, der Durchlauf die ganze Woche durch ist sehr, sehr gut. Und dann am Freitagnachmittag ab 3 haben wir unsere Happy Hour. Dort ist nachher alles zum halben Preis, alles was frische Menüs sind. Das ist so wie unser eigenes Too Good To Go, ein bisschen. Und du, wir versuchen immer wieder längere Haltbarkeiten zu erreichen bei den Menüs. Also weißt, irgendwie, es gibt so also ganz kleine Tricks, zum Beispiel, es sieht zwar schön aus, wenn auf der Momos oben drauf noch ein frischer Schnittlauch zerstreut wird, aber sobald du frisches Kraut in ein Menü reinbringst, hast du ein bisschen ein Haltbarkeitsproblem. Das heisst, wenn man zum Beispiel frische Kräuter verzichten, ist es so ein bisschen Faustreg, aber das wird natürlich alles immer stark kontrolliert von unseren Food Safety Spezialisten. Du kannst einen zusätzlichen Tag Haltbarkeit rausholen. Und je länger es Menü natürlich haltbar ist, desto tiefer können wir den Food Waste halten. Du, und dann ist es so, wir versuchen natürlich schon, so viel frische Gerichte wie möglich zu spenden. Aber dort sind wir manchmal natürlich einfach als Schweizer Gesetz auch gebunden, weil sobald ein frisches Menü abgelaufen ist, dürfen wir es nicht mehr, nicht einmal verschenken. Und das ist ein grosser Unterschied zwischen frischen Produkten oder nicht frischen Produkten. Es ist ein Unterschied, ob auf einem Menü steht, mindestens haltbar bis oder zu verbrauchen bis. Und zum Beispiel auf einer Milchpackung steht oft mindestens haltbar bis. Das heisst, wenn du die heim Milch hast, kannst du am nächsten Tag noch mal schauen oder eine Woche später schauen, ob es echt noch gut ist. Aber bei ultrafrischen Menüs ist das einfach nicht der Fall. Und weißt, es macht eine Art auch Sinn, dass es ein Lebensmittelgesetz gibt. Weil die sind primär ja dazu da, um Konsumenten und Konsumentinnen zu schützen. Oder? Mhm. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ich bin ja da eigentlich in dem Studio mit einer Podcasterin. Und zwar heisst der Podcast «Prendiamo un Café». Euch einen eigenen Podcast, wo du selber moderierst. Was ist die Idee dahinter?
Also ich muss vorab kurz sagen, der Podcast ist der grösste Stressgenerierungsfaktor, den ich kann in meinem viel Alltag.
Kann ich sagen, du hast viele Tasks und das ist der grösste Stressfaktor. Ja. Okay, gut. Wieso?
Du, ich bin wirklich völlig out of my comfort zone. Ich gebe lieber Antworten, als dass ich selber Fragen stelle. Merke ich auch jetzt in diesem Podcast. Null nervös. Ich finde es lässig, deine Fragen zu beantworten. Ich bin froh, sitze ich nicht an deiner Stelle jetzt heute Nachmittag.
Mhm. Aber was ist denn die Idee dahinter? Das können wir ja gleich drüber reden.
Ja. Du, das ist... unsere Idee ist, wir haben so gefunden, hey, jetzt haben wir ja Anfangsjahr Gavetti lanciert. Und ich meine, das Ziel von Gavetti ist natürlich ähnlich wie das Ziel von Fevel. Es soll Leute zusammenbringen.
Wenn wir Erklär doch schnell Gavetti.
Also, Gavetti, das ist unser einfach wunderbar feine Bürokaffee, wo wir unseren Kundinnen anbieten, als quasi wie ein Zusatzservice, wenn du eh schon viel bei dir im Büro hast, wieso nicht auch gerade noch einfach den allerbesten Kaffee deinen Mitarbeitenden anbieten, ist die Idee. Mhm. Und wir selber haben natürlich bei Fevel eine ganz lässige Kaffeebar. Und früher haben wir eine eigene Barista gehabt, die das ganze Tag das Team verwöhnt hat. Unterdessen haben wir Gavetti, weil es ist Qualität wie von einer Barista aus dieser Kaffeemaschine mit diesen feinen Bohnen. Und bei einer Tasse Kaffee trifft man sich, tut man sich austauschen. Und wir haben irgendwie gefunden, das ist so eine lässige Grundlage, um einen Podcast zu kreieren, wo wir uns eben mit einigen spannenden Kunden und Kundinnen aus dem Fevel-Universum unterhalten über ganz diverse Themen.
Ja. Gut, dann hört doch mal rein in den Podcast mit der Anna als Moderatorin. Wie relevant ist es für Fevel, Trends frühzeitig zu erkennen?
Food Trends?
Es können auch andere Trends sein, allgemein. Aber ich würde jetzt tendenziell schon sagen, Food Trends. Vielleicht hast du einen anderen Trend im Kopf, der für euch relevant ist.
Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass man Food Trends früh erkennt und auch früh testet. Manchmal kann man aber fast noch ein bisschen zu früh sein.
Hm.
Wenn wir zum Beispiel über nachhaltige Ernährung reden. Ich meine, es wäre mein Traum, wenn wir nur noch vegane und vegetarische Produkte im Fevel würden anbieten oder CO2-ausstoßend tiefe Produkte im Fevel hätten. Allerdings, ich sehe es selber immer ein bisschen als Gefahr, du kannst nicht allzu viel schneller gehen als der Markt. Ich glaube, es ist genau wichtig, dass man immer ein bisschen voran ist, aber nur so viel, damit man die Leute auch wirklich mitziehen kann. Weil wenn man zu schnell ist, verliert man die Leute und unter Umständen ist es nachher plötzlich in einer Lose-Lose-Lose-Situation, weil sie gehen auf Alternativen, die vielleicht gar nicht unbedingt besser sind, etc. Und ja, meine Devise ist es dort ein bisschen, und das ist auch das Schöne am Felfen, der ist so individuell gefüllt, je nach Standort, je nach Unternehmen, in dem wir sind. Dass wir zum einen können, so recht trendy sein und wirklich die neuen Foodtrends bei einigen Kunden reinbringen können. Und bei den anderen können wir nachher vor die grossen Klassiker anbieten, wo wir wissen, das ist einfach ein bisschen das, was die Leute vor Ort gerne haben.
Zum Beispiel?
Ja, das Kackes und Hörnli.
Kackes und Hörnli. Okay.
Und zwar so mit dem Rindfleisch, oder? Und nicht das mit dem veganen Alternativen.
Ja. Wie viele B2B-Kunden habt ihr? Also wie viele Kunden habt ihr?
Wir haben um die 650 Firmenkunden. Und einige von ihnen haben natürlich mehrere Fehlverkühlschränke, entweder direkt in einem Raum oder auf verschiedenen Stöcken im Gebäude verteilt.
Sind die grossen Corporates?
Ja, zum Teil grosse Corporates oder solche, die vielleicht auch wirklich noch einen grossen Teil des Konsums zusätzlich subventionieren und einfach sehr viel Menge brauchen vor Ort. Oder einige haben natürlich sehr viele Standorte über die ganze Schweiz verteilt, die wir beliefern. Ja, und immer mehr entscheidet sich natürlich auch dafür, dass sie einen feinen Gavetti-Kaffee wollen, ihren Leuten offerieren.
Klar. Und welches ist denn so ein bisschen euch das Marktumfeld? Was sind die Konkurrenten von euch?
Bei den grossen Firmen sind die Konkurrenten natürlich die Kantinenbetreiber. Wobei, ja, ist jetzt noch schwierig. Es sind Konkurrenten, ich glaube, sie bedienen auch unter Umständen einfach ein anderes Marktsegment. Ja. Oder? Also wir sind ja schon klar ausgelegt auf kleinere oder mittelgrosse Firmen. Halt eigentlich genau all die, die zu klein sind, um sich selber überhaupt eine Kantine können zu leisten. Weil da brauchst du wirklich 500, 600 Leute vor Ort, dass sich das dann überhaupt rechnet.
Und jetzt in den 6 Jahren, wo du bei Felfel bist, hat sich da der Endkunde oder die Endkundin stark verändert oder ist das alles etwa gleich geblieben?
Hey, sehr viel hat sich ehrlich gesagt nicht verändert. Ich glaube schon, dass es immer mehr ein Nachhaltigkeitsbewusstsein gibt. Also wenn ich jetzt auch unseren Produktemix anschaue, haben wir heute sicher sehr viel mehr vegetarische und vegane Gerichte, die wir anbieten und die auch sehr beliebt sind. Also gerade diese Woche haben wir so ein Red Thai Curry, wo wir in Kollaboration mit dem Tibitz entwickelt haben. Das ist ein veganes Menü, das ist Topseller seit dem Montag. Also immer am Ende des Tages ist das meistgekaufte Menü. Das gibt's, also hat es in der Vergangenheit eigentlich nie gegeben, dass es ein veganes Menü da Number One ist.
Ein neuer Vibe.
Ja, das schon. Und wir haben natürlich auch wirklich ganz viele neue Zutaten, die wir verwenden, eben so Fleischalternativen. Also ein Blended Stroganoff haben wir diese Woche mit feinen Spätzli. Auch wieder ein vegetarisches Produkt. Oder Pokeball halt nicht mehr mit Thunfisch, sondern mit Wuna. Das ist so eine vegane Thunfisch-Alternative etc. Und ich glaube, die Menüs kommen schon immer besser an. Aber dort ist es auch, wir nehmen natürlich den Endkunden und die Endkundin auch mit auf den Journey, oder? Also es braucht zum Teil auch ein bisschen Nudging von unserer Seite, dass wir halt mal wieder neue Zutaten dort vorstellen. Und ich glaube, das ist schlussendlich auch das, was unsere Kundinnen sehr schätzen, da helfen. Also ich höre es nach wie vor so oft, dass Leute uns sagen, hey, ich entdecke ganz neue Zutaten im Fehlfell und tun zum Teil die Haie irgendwelche Münzen ein Stück weit nachkochen. Das finde ich auch mal auch noch schöne Insights.
Das ist cool. Ja, Wuna, das muss ich doch gerade mal austesten.
Ja, so fein im Fall.
Okay. Personal Influencer, hast du Menschen auf deinem Weg, wo dich am meisten beeinflusst haben? Du hast ja doch schon einiges erlebt jetzt in deiner Karriere. Oder vielleicht auch eine Philosophie oder ein Buch. Von was hast du dich beeinflussen lassen?
Du, ja, es fragen mich ab und zu Leute und ich frage mich es manchmal auch selber. Ich glaube, das ist nicht so mein Charakter. Ich tue mich recht wenig von außen oder von gewissen Leuten inspirieren lassen und viel mehr einfach aus dem Alltag, aus dem Team raus. Und ich bin sehr ein starker Learning-by-Doing-Typ. Also ich muss Sachen auch selber erleben und selber mal gesehen und gemacht haben, um es komplett verstehen und nachher können optimieren oder wieder können weitergeben.
Ja.
Ist das okay?
Hey, es gibt kein okay oder nicht okay. Es ist eigentlich so, ja. Wie es ist. Super.
Ja, so ist es im Fall. Eben, Testphase, Failphase, Justphase.
Ja.
Assume positive intent. Mega, also mega wichtige Philosophie von mir. Testphase.
Mhm.
Ja, nimm es mit.
Also, weißt,
das machst du ja auch mit dem Podcast.
Ja, das oder? Ist. Weißt, es gibt immer wieder Sachen, die man eigentlich schon ein bisschen macht. Und dann hörst du es, zum Beispiel im eigenen Podcast oder sonst noch mit, oder wenn ich ein Buch lese, was ich immer denke, ah, okay, das ist wie so ein Konzept, das es gibt. Und dann kannst du es noch besser verinnerlichen.
Mhm.
So ist es bei mir auf jeden Fall. Ja, so funktioniere ich. Das, was du jetzt gesagt hast, das finde ich cool.
Du, und sonst, ich lese sehr gerne Bücher und ich verschenke extrem viele Bücher. Und es passiert auch ab und zu, dass das ganze Fairfield-Team irgendein Buch auf dem Tisch legt.
Aber dann lässt du dich doch inspirieren von einem Buch, oder?
Ja, von Büchern, ja, doch, das schon. Aber ich habe jetzt nicht so ein Idol oder so von mir.
Mhm. Was sind denn so deine persönlichen Ziele, die du noch hast?
Du, mein grosser Inner Driver ist Nachhaltigkeit. Und zwar ökologische Nachhaltigkeit, Klimawandel. Ich habe auch meinen Master schon in nachhaltigem Entrepreneurship mich spezialisiert, damals. Triple Bottom Line, das ist auch eines meiner Lieblingskonzepte. Es macht einfach nur Sinn, auch zirkuläre Wirtschaft. Und du hast mich am Anfang gefragt, was sich verändert hat, seit ich in dieser Co-CEO-Rolle bin.
Mhm.
Und es ist eben genau das, dass ich jetzt meine eigenen Ziele wirklich in die Firma reinbringen kann. Und das ist jetzt wirklich die ökologische Nachhaltigkeit. Also wir haben, und das ist eben wieder genau das Schöne daran, dass wir nach wie vor ein Familienunternehmen sind, im Privatbesitz. Wir haben sehr schnell Entscheidungsweg. Und für mich ist, vor allem in den letzten paar Monaten, ist es mir nochmal so klar geworden. Also ich meine, wir stehen vor einer riesigen Challenge, wenn du den Klimawandel anschaust. Und für mich, es gibt drei Players, die das Ruder umreissen könnten. Es ist entweder der Staat, glaube ich leider nicht daran, dass uns die Regierung, also nicht nur die Schweiz, sondern auch leider alle anderen Länder, wird retten. Es ist einfach zu politisch, zu langsam, zu viele Akteure, die sie irgendwie müssen Rücksicht darauf nehmen. Und die Erde ist nach wie vor nicht ein Main Stakeholder von der Politik. Dann gibt es die Individuen. Ich glaube, auch Individuen werden sich nicht verändern. Es ist extrem schwierig, das Verhalten der Leute nachhaltig zu verändern und zu beeinflussen. Weil wir sind einfach Menschen und wir sehen die Gefahr nicht, außer sie ist wirklich irgendwie von unserer Nase. Und auch dann verschwindet die Gefahr wieder kurzfristig aus der Sicht und das Verhalten verändert sich wieder rückgängig. Das heisst, es bleiben eigentlich genau die Unternehmen und die UnternehmerInnen, die wirklich, wirklich einen Unterschied machen können. Und für mich ist es extrem wichtig, dass wir als Fairfield genau diese Verantwortung übernehmen können. Und könnte dafür sorgen, dass wir das Ruder umreissen können und ja, einen weiterhin belebbaren Planet hoffentlich preserven.
Alright. Ein anspruchsvolles Ziel, aber auch ein schönes Ziel. Wir sind am Ende von dem Gespräch. Ich nehme mit: Test fast, fail fast, just fast. Ich muss Wuna probieren und ich muss unbedingt mit Bewerbenden anfangen kochen.
Hey, das musst du ausprobieren. Und dann gibst du mir Bescheid, wie es für dich war.
Mach ich. Es war sehr inspirierend. Das war Decode the Boss mit der Anna Grassler. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Decode the Boss.